Unser Thema heute Abend heißt: Ich kann tun, was ich will, Gott greift nicht ein. Ich lese uns dazu einige Verse aus Johannes 17, Johannes 3 und Vers 17 an. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Meine lieben Freunde, zu allen Zeiten haben Menschen über Gott nachgedacht. Es gibt kein Volk ohne Religion. Wir können zu den Arabern gehen oder den Indianern, den Eskimos oder den Chinesen. Überall finden wir den Gedanken an Gott. Diesen Gedanken braucht uns auch niemand beizubringen. Den haben wir von vornherein. Ich will Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen, die das zeigt. Viele von Ihnen haben sicher schon einmal von Helen Keller gehört, dieser erstaunlichen Frau. Sie verlor als ganz kleines Kind schon ihr Gehör, wuchs heran, taubstumm. In etwa 3 Jahren verlor sie auch noch das Augenlicht und ihr Leben schien völlig nutzlos. Aber Helle war ein sehr intelligentes Mädchen und sie fand eine außerordentlich fähige Pflegerin und Erzieherin, ein Miss Sullivan. Und die entwickelte ein Verfahren, wie sie Helen Zeichen in die Hand hineinmorsen konnte und ihr dadurch Wissen vermitteln konnte. Helen hat nicht nur Englisch gelernt, sie lebt in Amerika, sie hat auch Fremdsprache gelernt. Sie hat studiert, sie hat 2 Bücher geschrieben. Eine ganz erstaunliche Frau. Miss Sullivan wollte Helen nun den Gottesbegriff ganz vorsichtig beibringen. Und weil sie ja genau wusste, dass Helen nicht erfuhr, was sie ihr sagte, so hat sie ihr nie vor Gott gesagt. Als sie 14 alt war, hat sie Helen mit zu dem Bischof ihrer Kirche genommen und der hat sich lange überlegt, wie er dem jungen Mädchen nun recht begreiflich machen könnte, dass es einen Gott gibt. Nachdem er ihr alles auseinandergesetzt hatte, sagte er: Helen, wir dachten, das solltest du jetzt wissen. Da hat sie gelacht und hat gesagt: Aber das weiß ich doch schon lange. Woher wusste sie es? Der Gedanke steckt in uns drin. Es gibt Menschen, die versuchen, ihn uns zu nehmen. Zu geben braucht ihn uns keiner. Die Vorstellungen von Gott sind allerdings verschieden. Aber jeder weiß zumindest, dass Gott gewisse Forderungen an uns stellt. Und in einem Namen nach christlichem Lande wie unserem kennen die meisten auch noch die 10 Gebote oder wenigstens einige von ihnen. Und sie wissen, dass Gott sagt, du sollst und du sollst nicht. Die meisten Menschen erkennen Gottes Gebote an. Gott fordert zum Beispiel von uns Wahrheit. Und wir alle sind für Wahrheit. Wenn man uns einen Lügner nennt, wird er schwer bleiben. Gott fordert von uns Gerechtigkeit. Wir alle sind für Gerechtigkeit. Auf jeden Fall erwarten wir, dass man uns gerecht behandelt. Und wir erwarten auch, dass man uns zugibt, dass wir gerecht handeln. Wenn zum Beispiel einer als Ladendieb ertappt wird, dann schämt er sich. Wir sind ja für Gerechtigkeit. Wir finden das schon früh in der Bibel. Als Gott Mose sagt, er möchte die Israeliten davon in Kenntnis setzen, dass er ihnen Satzungen und Vorschriften geben will, da sagen die Israeliten von vornherein: Alles, was Gott gebietet, wollen wir tun. Wir haben nicht gesagt, das machen wir nicht, Der Mensch sagt einfach, jawohl, ich bin dafür. Und jetzt machen wir eine erstaunliche Feststellung. Obwohl alle für die Wahrheit sind, wird schrecklich viel gelogen. Obwohl alle für Gerechtigkeit sind, wird betrogen und gestohlen. Was ist eigentlich los mit uns? Wir merken sehr schnell, wenn wir der Auffassung sind, dass entscheidende Vorteile oder gar unsere Existenz auf dem Spiel steht, wir meinen, wir dürften einmal eine Ausnahme machen. Und dann kommt die Frage, die uns eben schon gestellt wurde, was wird Gott dazu sagen? Greift Gott ein? Und da macht man allmählich die Feststellung, Gott greift nicht ein. Jedenfalls im Allgemeinen nicht. Und wenn es einmal Schein darüber eingetreten hätte, so kann man nie ganz sicher sein, dass er es wirklich war. Allmählich stellt man fest, dass es dem Frommen auch nicht besser geht. Und man merkt, man kann tun, was man will, Gott greift nicht ein. Wenn die Polizei den Mörder nicht fasst, Gott lässt ihn laufen. Wenn jemand eine Bank ausraubt, wenn die Polizei ihm die Beute nicht abjagt, Gott lässt ihn laufen. Er kann irgendwo in einem anderen Land unter einem anderen Namen ein angenehmes, reiches Leben führen, Gott scheint nichts dagegen zu haben. Und so sind allmählich die meisten Menschen der Auffassung, ich muss mich vor der Polizei hüten, vor der Konkurrenz, der Politiker vor der öffentlichen Meinung, aber vor Gott, nein. Auf den brauche ich nicht zu achten. Und dieser Gedanke, der funktioniert sogar im Großen. Wir Deutschen haben 6 Millionen Juden umgebracht. Wir haben sie gedemütigt, wir haben sie gequält, wir haben sie umgebracht. Und wie geht es uns? Man kann nicht beschreiben. Auch das kann man nicht sagen, denn es gibt Christen, die immer noch seine Gegenwart erfahren. Nein, es hat einen ganz anderen Grund. Gott darf nicht eingreifen. Gott kann überhaupt nicht eingreifen. Unser Leben ist die Zeit für unsere Bewährung. Wir sind gewissermaßen auf dem Prüfstand. Er beobachtet uns. Und eine moralisch wertvolle Entscheidung ist nur möglich, wenn sie ohne Zwang und ohne Vorteil geschieht. Anders geht es nicht. Zunächst ohne Zwang. Stellen wir uns einmal einen Gewaltverbrecher vor, der alle paar Monate jemanden zusammenschlägt und ausraubt. Wenn der schließlich ins Gefängnis kommt und dahinter Gittern sitzt, dann tut er keinem was. Er hat sich nicht geändert. Er ist immer noch ein Gewaltverbrecher. Aber er hat keine Möglichkeit mehr. Oder stellen wir uns die andere Seite vor. Ich sagte, moralisch gute Handlung nur ohne Vorteil. Wenn da eine Frau ist, die eine kranke Nachbarin mit viel Hingabe pflegt und wir erfahren, es ist auch notariell vereinbart worden, dass sie einen Wohnblock dafür bekommt, dann werden wir doch nicht mehr sagen, das sei irgendwie moralisch wertvoll. Ich muss die Möglichkeit haben zu lügen und zu zeigen, dass ich für die Wahrheit bin. Und darum lässt Gott uns die Möglichkeit. Ich muss die Möglichkeit haben zu betrügen und zu zeigen, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Wir spielen hier auf der Erde kein Theater. Das ist ein echter Kampf um unsere Bewährung. Und darum muss Gott uns die Möglichkeit des Versagens geben, ohne einzugreifen. Stellen wir uns einmal vor, es gäbe eine Gebetsversammlung und alle, die wenigstens 48 Mal im Jahre gesuchten, alle Männer, brauchen keine Einkommensteuer mehr zu bezahlen. Ja, die Leute, die könnten doch nie die Hände der Beete fassen. Die kämen sogar bei Glatteis. Aber die werden nicht echt. Die wollen alle Steuern sparen. Seht, und so ein Theater macht Gott nicht mit uns. Darum sagt er uns, was er haben will, und lässt uns völlig frei machen. Nur dürfen wir nicht den falschen Schluss ziehen, Gott tritt nie ein. Er wird einmal eingreifen. Es wird einmal eine Abrechnung geben. Wie kann ich das behaupten? Das ist einmal begründet in dem Charakter Gottes. Dann ist es bewiesen durch die Geschichte. Und dann ist es bezeugt durch das Wort Gottes. Also zunächst begründet in seinem Charakter. Wenn Gott nicht richten wollte, wäre Gott nicht gerecht. Auf unserer Erde geschieht unendlich viel Unrecht. Wir brauchen doch bloß, zumal wenn wir etwas älter sind, an das uns zu erinnern, was wir erlebt haben. Das Unrecht unter Hitler, das Unrecht in kommunistischen Ländern, die furchtbaren Unterdrückungen, ob wir nun nach Afrika schauen oder nach Asien oder nach Südamerika, es ist doch alles himmelschreiend. Gott weiß um alles Bescheid. Wenn Gott nicht eingreifen und richten wollte, wäre er nicht gerecht. Die Bibel betont die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt wohl kaum etwas, was sie so stark hervorhebt. Ich erinnere an Offenbarung 4, Vers 8. Da tun wir einen Blick in den Himmel, sehen Gott auf seinen Thron, hören, was die heiligen Engel ausrufen. Sie rufen, heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war, der da ist, der da kommt. Selbstverständlich wird Gott richten. Es gibt auf der ganzen weiten Erde kein Land ohne Justiz. Die Gesetze sind nicht überall gleich. Aber ein Land ohne Justiz wäre ein Narrenland. Stellen wir uns vor, ein Land, das an unseres grenzt, würde eines Tages erklären, wir machen Schluss mit aller Justiz. Wir verbrennen die Gesetzbücher, wir schließen die Gerichte, wir öffnen die Gefängnisse und die Polizisten werden auf Krankenpfleger und Landarbeiter umgeschult. Schluss mit allem Recht. Ja, wer von uns möchte denn noch in das Land hineinfahren? Ich glaube, da steht schon nach 10 Metern eine Gruppe wie ein Schlagbaum, die uns ausraubt. Sind wir wirklich so dumm, dass wir glauben, der große, allmächtige Gott hätte der Herr in einem Narrenland? Nein, der wird richten. Und er sagt es nur wieder. Also das Erste, begründet in seinem Charakter. Das Zweite, bewiesen durch die Geschichte. Wir lesen von einigen furchtbaren Gerichten in der Bibel, und davon, dass sie vorher angedroht wurden. Das ist zum Beispiel die Sündflut gewesen. Wir können das ja leicht lesen. Eine große Flut, alle Menschen ertranken, bis auf 8. Da kann man nicht schlafen gehen. Aber wenn man etwas Fantasie hat und sich vorstellt, was war, dann sieht man, wie furchtbar es gewesen ist. Fachleute sagen uns, dass damals, nach etwa 1600 Jahren, schon Millionen Menschen gelebt haben. Und die sind alle, ich will es mal ganz brutal ausdrücken, jämmerlich ersoffen. Die haben auch am Leben gehangen. Die haben sich auf die Berge geflüchtet. Die haben getan, was sie konnten. Keiner kam durch. Gott kann eingreifen. Erkennen wir das? Oder erinnern wir uns an die Geschichte Israels? Er hat sie gewarnt. Immer wieder. Sie haben nicht gehört. Und dann hat er sie in die Gefangenschaft gebracht. Die 10 Stämme in die assyrische, die anderen in die babylonische. Sie haben bitterbösen müssen für ihre Vergehen. Denken wir an die Verfolgung über die Juden, die so kühn gerufen haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie furchtbar ist das Gericht Gottes bis in unsere Zeit. Nun, das Dritte sagte ich, bezeugt durch sein Wort. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 30, dass der Apostel Paulus sagt, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Wir merken, es liegt schon alles fest. Das Gericht ist nicht eine lose Vorstellung bei Gott, sondern der Tag des Gerichtes liegt schon fest. Der Umfang liegt fest. Er wird den Erdkreis richten. Der Grundsatz liegt fest. In Gerechtigkeit. Und vergessen wir nicht, Gerechtigkeit klingt noch harmlos, aber für den, der schuldig ist, ist es bitter ernst. Da wird es keine mildernden Umstände geben. Gott wird in Gerechtigkeit richten. Und das Letzte, auch der Richter steht schon fest. Ein Mann, den er dadurch gekennzeichnet hat, dass er ihn aus dem Toten auferweckt hat. Jesus Christus wird der Richter sein. Und darum gebietet Gott allen Menschen, dass sie allenthalben Buße tun. In Römer 14 lesen wir, dass wir alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und dann kommt der Satz, also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich meine immer, der Platz müsste allen Menschen gesagt werden. Da leben Menschen dahin, als ob sie tun und lassen könnten, was sie wollen. Und sie wissen nicht, einmal muss ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich habe mich auf einen anderen berufen. Ich kann auch nicht sagen, ich bin nicht schuldig. Ich für mich, du für dich, Gott dem Allwissenden Rechenschaft geben. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, spricht viel vom Gericht. Und in diesem Buch steht ein Ausdruck, den hätte wahrscheinlich kein Theologe und auch kein frommer Mann, den hätte niemand gesehen. Da wird gesprochen vom Zorn des Lammes. Dieses Lamm ist Jesus Christus. Die meisten haben eine völlig falsche Vorstellung von ihm. Sie sehen nur die eine Seite. Sie sehen ihn nur als den Freundlichen, als den Gütigen. Einige machen aus ihm den Kumpel, den wir auf die Schulter klopfen. Täuschen wir uns nicht. Wir lesen vom Zorn des Lammes. Einmal wird Gott richten. Wie warnt Gott? Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das wissen. Gott warnt uns Menschen durch sein Wort. Erinnern wir uns an den Sündenfall. Gott hatte Adam und Eva gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, aber von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, sollt ihr nicht essen. Des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr ein bisschen sterben. Das hat er ihnen gesagt. Ob er es ihnen zweimal gesagt hat, weiß ich nicht. Ob er es ihnen laut zugerufen hat, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass Eva es verstanden hatte. Denn als die Schlange kommt und sagt, ihr dürft nicht essen, sagt sie, doch, von allen dürfen wir essen, bloß von dem da in der Mitte liegt. Also Gott hatte es ihnen klar gesagt. Und jetzt ist das für mich Erschütternde. Mehr tut er nicht. Die Amerikaner, die stellen oft hinter ihre Verkehrszeichen, wenn da steht, Staatsgefälle langsam, noch drei, vier Schilder auf denen steht, du bist gewarnt worden. Immer wieder kommt das. Du bist gewarnt worden. Warum hat Gott das nicht getan? Gott hätte doch einen Engel bestellen können und dem sagen, wenn die Schlange kommt und Eva was sagt, dann sagst du ihr, Eva, Vorsicht, Gefahr, glaub ihr nicht? Tut er nicht. Wusste Gott denn nicht, was kam? Natürlich wusste es. Gott warnt uns durch sein Wort. Und wenn uns das nicht genügt, kann uns keiner helfen. Wir haben oft mit Menschen zu tun, die man nicht ansprechen kann. Wir lesen in der Geschichte Davids einmal, was eine Frau von ihrem Mann sagt, der nicht anzusprechen ist. Sie sagt, Abigail von Nabal, auch ist er ein solch gottloser Wicht, dass nicht mit ihm gesprochen werden kann. Wenn man mit einem Menschen nicht sprechen kann, dann ist er einfach unterm Strich. Gott, der uns geschaffen hat, der uns kennt, von dem wir abhängen, ist der Auffassung, dass sein Wort ausreichend ist. Jetzt können wir alle miteinander denken, was wir wollen. Das spielt für den Fortgang unseres Schicksals überhaupt keine Rolle. Gott ist der Auffassung, das ist ausreichend. Wie spricht Gott sonst? Er spricht durch uns, durch das Gewissen. Ich weiß, es braucht nur das Wort Gewissen genannt zu werden. Schon geht's los. Alarm, ein unterschiedliches Gewissen. Die Indianer anders als die Eskimos und dann werden noch weitere Grenzfälle genannt. Stimmt alles. Auch die Tieren haben ein Gewissen und auch die Ganoven. Stimmt alles. Aber man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen. Und dann ist mit dem Ausweichen vorbei. Unser Gewissen ist die Stimme, die uns an die höchsten Werte bindet, die wir kennen. Und wir kennen Gottes Gedanken. Und so bindet unser Gewissen uns an Gottes Gedanken. Dem kann keiner ausweichen, der auch nur ein ganz klein wenig von Gott und von der Bibel weiß. Ein Drittes. Gottes Stimme ist leise. Wir lesen das in 1. Könige 19. Elia tritt vor Gott. Gott hat ihm gesagt, sich dort hinzustellen. Gott will mit ihm sprechen. Und dann lesen wir, dass ein Sturm vorbeizieht. Gott ist nicht im Sturm. Ein Erdbeben. Gott ist nicht im Erdbeben. Ein Feuer. Gott ist nicht im Feuer. Und dann heißt es, die Stimme eines leisen Säuserns. Da verwirft Elia sein Haupt, da geht Gott vorüber. Und das ist so geblieben bis heute. Ich kann es jedem aus meiner Erfahrung sagen. Gott spricht, aber Gott spricht leise. Wer ihn hören will, kann ihn hören. Wer ihn nicht hören will, kann behaupten, er wäre da nichts gewesen. Er kann vor sich selbst, vor seinen Mitmenschen im Dummen spielen. Kann er. Und einmal wird er erfahren, dass er der Dumme ist. Gott spricht leise, aber klar und verständlich. Wenden wir uns jetzt unserem Text zu. Er begann mit dem Wort, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Ein unsagbar großartiges Wort. Da wird uns gesagt, Gott hat seinen Sohn in unsere Welt gesandt. Wenn wir von Gott sprechen, sind wir immer in der Gefahr, weil wir schon so oft davon gesprochen haben, diesen Ausdruck zu gering zu werden. Ich erinnere mich immer gern an das erste Wort der Bibel. Dann weiß ich wieder, wer Gott ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn ich ein wenig darüber nachdenke, dann merke ich sofort, wie ich ins Uferlose komme. Wie dieser Gott so groß ist, dass keines Menschenverstand ihn fassen kann. Und dieser Gott hat seinen Sohn auf unsere Erde gesandt. Er nicht einen Propheten gesandt, er nicht einen Heiligen gesandt, er nicht einen Engel gesandt, nicht mal einen Erzengel mehr. Gott hat seinen Sohn gesandt. Das ist die großartige Botschaft des Neuen Testaments. Wer die einmal erfasst hat, der hört auf, mit dem Unsinn von allen möglichen menschlichen Religionen zu sprechen. Das sind alles Fantasien darüber, wie Gott sein möchte. Die Botschaft der Bibel sprengt alle unsere Vorstellungen, dass der, der Himmel und Erde schuf, seinen Sohn senden sollte zu uns, um uns zu erretten. Das ist die herrlichste Botschaft, die wir hören können. Und die steht mitten im Wort Gottes. Du wirst ganz klar gesagt, warum er ihn nicht gesandt hat. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, auf dass er die Welt richtet. Auch das ist ein herrliches Wort. Wenn wir uns selber besehen, mit aller Schuld, die in uns ist, mit unserem Versagen, wenn wir dann daran denken, dass Gott heilig ist, vollkommen heilig, wie kann ich denn da bestehen? Wo soll ich denn in meiner Schuld bleiben? Und nun höre ich, dass der allmächtige Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, um die Welt zu richten. Er hätte allen Grund gehabt, ihn zu senden als Richter. Er hätte ihn senden können, um die Pharisäer zu richten, diese elenden Heuchler. Er hätte ihn senden können, um die hohen Priester zu richten, die seine Verdammnis durchsetzen wollten. Er hätte ihn senden können, um Pilatus zu richten. Hat er nicht getan. Gottes Knechte haben ihn und wieder gerichtet. Elia hat die Malspriester gerichtet. Elisa hat die spottenden Kinder gerichtet. Aber der große, allmächtige Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, auf dass er die Welt richtet. Das ist für uns die Basis, auf der wir Gott nahen können. Aber dann wird die Aussage noch viel schöner. Sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werden. So schändlich, wie wir uns Gott gegenüber benommen haben, wie sehr wir ihn verachtet haben, durch unser Verhalten, durch die Vorstellung, er werde nie richten, er habe weniger Gerechtigkeitssinn als wir, wie sehr wir in unserem Eigennutz uns nur um uns gedreht haben. Trotz allem, er hat ihn nicht gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Aber in diesem Wort erretten, da wird das kommende Gericht angekündigt. Ich kann ja nur den erretten, der in Gefahr ist. Und die Bibel sagt uns, dass wir in Gefahr sind. Wir brauchen da bloß Jesu Worte zu lesen. Er braucht Ausdrücke, die sprechen von einer unheimlichen Gefahr. In Lukas 12, Vers 4 steht das Wort. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der Gewalt hat, nach dem Tod in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Der Herr Jesus wusste, was auf uns zukommt. Er wusste, warum er gekommen war. Er kam aus der Gegenwart Gottes, wurde Mensch, um als Stellvertreter der Menschheit unsere Schuld zu sühnen. Er wusste, was auf dem Spiel stand. Und er sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts zu tun vermögen. Als wie gering wird doch der Verlust des irdischen Lebens hingestellt. Aber er sagt das im Vergleich zu dem, was wirklich auf dem Spiel steht. Wir sollen den fürchten, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Der Weg Jesu über diese Erde war ein außerordentlich ernster. Wenn wir seine Leidensgeschichte lesen, so sehen wir, dass er ein furchtbares Los auf sich genommen hat. Es wird uns davon berichtet, wie die Juden ihn festnahmen, sie ihn banden, wie sie ihn anspielen und schlugen, wie sie ihn dann zu Pilatus brachten, wie er ihn geißeln ließ, wie dann diese römische Soldateska ihren ganzen Spott und Hohn über ihn ergoss. All das hat er erduldet. Dann trug er sein Kreuz nach Golgatha. Dort haben sie ihn angenagelt. Und so hing er zwischen Himmel und Erde, sühnte unsere Schuld. Seine Feinde standen vor dem Kreuz und spotteten immer weiter. Und in ihrem Hohn sagten sie Wahrheiten von einer Tiefe, die sie überhaupt nicht erfasst haben. Sie riefen ihm zu, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Jawohl, er hatte viele gerettet, aber er konnte sich selbst nicht retten. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können. Aber nur um den Preis deiner und meiner Seligkeit. Und der war ihm zu hoch. Und darum war es wahr, sich selbst kann er nicht retten. Was wir sehen müssen, ist der ungeheure Ernst, der über dem Tod Jesu liegt. Wenn ich in Gedanken durch die ganze Geschichte der Menschheit und durch die ganze Bibel gehe, dann weiß ich nichts, was so radikal ist wie das Werk am Kreuz. Der allmächtige Gott hat seines eigenen Sohnes nicht geschont, als er uns retten wollte. In seiner wunderbaren Liebe war er zu diesem Opfer bereit. Und der Sohn Gottes war bereit, nach Golgatha zu gehen, um unsere Schuld zu sühnen. Wenn wir noch etwas in der Lage sind, Tatsachen abzuwägen, dann können wir an dem Geschehen von Golgatha erkennen, wie hoffnungslos unsere Lage ist, solange wir auf uns selbst gestellt sind. Aber auch wie wunderbar groß Jesu Liebe ist, der bereit war, für uns ans Kreuz zu gehen. Und nun fährt unser Text fort. Wer an ihn glaubt, wird nicht berichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon berichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Durch diese Formulierung, einmal positiv, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, dann negativ, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, wird alles auf das Glauben konzentriert. Man kann da nicht mehr ausweichen. Man kann nicht sagen, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Nein. Diese Formulierung schließt alle anderen Möglichkeiten aus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Was will uns das sagen? Was bedeutet diese Formel, die fast wie eine Zauberformel durch das Neue Testament geht? An Jesus Christus glauben. Man kann Glauben auch wiedergeben, überzeugt sein, aber das hilft uns nicht allzu viel. Man kann sagen, der rechte Glaube führt zum Vertrauen. Auch das löst es nicht. Entscheidend ist nicht der Akt des Glaubens, sondern der Inhalt des Glaubens. Und darüber wird uns in Johannes 20 etwas gesagt. Dann sagt Johannes, dass er sein Evangelium geschrieben hat, auf dass ihr glaubet, auf dass ihr überzeugt seid, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn ich das sehen kann, der dort am Kreuz starb, war der Sohn Gottes. Er starb, um mich zu erretten. Wir lesen in Jesaja 53, um unsere Übertretungen willen war er verwundet. um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns frei geworden. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Herr Jesus starb an unserer Stadt in Schmach und Schande. Und jetzt geht es darum, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze und auf ihn allein. Wäre er nicht gekommen, wir wären hoffnungslos verloren. All unsere Anstrengung könnte uns nie und nimmer gerecht machen vor Gott. Die Bibel sagt uns das ganz klar. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Der allmächtige Gott im Himmel, der kennt unsere Situation am besten. Der weiß um unsere furchtbare Verschuldung. Der weiß, dass seine Gerechtigkeit ihm keine andere Wahl lässt, als uns einmal vor sein Gericht zu stellen. Und da hat er einen Weg erdacht. Wir lesen im Hebräerbrief, er hat eine Erlösung erfunden. Wieder ein wunderbarer Ausdruck. Gott in seiner Liebe hat nach einem Ausweg gesucht, um uns denen, die unter dem Fluch standen, zu helfen. Und er hat den Weg gefunden. In seinem Sohn hat er unsere Schuld gesühnt. Der Herr Jesus starb an unserer Stadt und um seinetwillen können alle kommen. Und wenn einer noch so tief gefallen ist, und wenn einer noch so lange weg war, und wenn einer noch so viel Schuld auf sich geladen hat, er kann kommen. Paulus schreibt, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher. Oh, möchtest du erkennen, der Herr Jesus ist deine einzige, deine letzte Möglichkeit, mit dem gerechten und heiligen Gott ins Reine zu kommen. Er starb am Kreuz an deiner und an meiner Stadt. Und wenn du seine Gnade bewusst im Glauben völlig in Anspruch nimmst, dann hast du Vergebung deiner Sünden. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann darfst du des ewigen Lebens gewiss sein. Ja, du darfst, wie Paulus es schreibt, dich in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen. Und nun liegt alles in deiner Hand. Wir werden aufgefordert, uns zu entscheiden. Und deine Entscheidung erkennt Gott an. Am Ende der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, oder teilt der Herr Jesus seine Zuhörer in zwei Gruppen. Wer diese meine Worte hört und tut, die eine Gruppe. Und die andere, wer diese meine Worte hört und nicht tut. Von der ersten, von denen, die hören und tun, sagt er, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Der Platzregen fiel er nieder, und die Ströme stießen an das Haus, und die Winde wehten, und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gebaut. Aber dann sagt er, wer diese meine Worte hört und nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Der Platzregen fiel er nieder, und die Ströme stießen an das Haus, und die Winde wehten, und es fiel, und sein Fall war groß. Warum ist denn der Fall groß, wenn da irgendeiner falsch gebaut hat? Wir denken vielleicht, die alte Oma macht nichts, dass die Enten machen, die Stunde nicht. Und sein Fall war groß. Unser Herr weiß, dass wir alle eine Seele haben, die in Ewigkeit lebt. Er weiß, dass vor uns die Ewigkeit liegt. Und wenn wir uns falsch entscheiden, haben wir nicht für den Rest des Lebens unsere Dinge vertan, sondern für die Ewigkeit. Und nun stehst du vor der Frage, was du tun willst. Immer wenn Wort Gottes Recht verkündet wird, teilen sich die Hörer automatisch, ob sie es wissen oder nicht, in diese beiden Gruppen. Wer diese meine Worte hört und tut, das ist die eine. Wer diese meine Worte hört und nicht tut. Auch damals haben sich die Menschen entschieden, als der Herr zu ihnen sprach. Es ist so geblieben durch die Jahrhunderte, wenn Jesu Botschaft Menschen gebracht wurde. Dein Geschick liegt in deiner Hand. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Du kannst heute zum Herrn Jesus kommen, kannst ihn heute im Glauben annehmen, wenn du willst. Wenn du nicht willst, kann niemand dich gewinnen. Gott lässt dir deine Freiheit, aber du wirst das bekommen, was du wählst. Möge Gott in seinem Erbarmen schenken, dass du Jesus Christus, dass du das Leben wählst. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir freuen uns, wenn wir lesen, dass du der Sohn Gottes in unsere Welt gekommen bist und dass du nicht zum Gericht gekommen bist, dass du gekommen bist, um zu erretten. Herr, wir wissen, wie vieles heute gegen dich, gegen deine Botschaft, gegen die Bibel, gegen Gott gesagt wird. Aber Herr, wir vertrauen dir. Du kannst auch heute noch Menschen gewinnen, Menschen ziehen. Und so flehe ich zu dir, du Sohn Gottes. Gib das heute in diesem Zelt Menschen erkennen, wer du bist, der Sohn Gottes, der sie liebt. Dass sie erkennen, dass sie dich brauchen, um Vergebung und ewiges Leben zu finden. Und schenke ihnen die Gnade, dich im Glauben anzurufen zu feiern. Herr, erweise deine Macht und deine wunderbare Liebe an vielen, vielen hier unter dieser Kündigung. Amen.